Maria, Braut des Heiligen Geistes, zu unserer Spiritualitätssendung unter diesem Thema, unter diesem Motto begrüße Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier wieder mit dabei sind bei Radio Horeb und auch in Südtirol, wenn Sie uns über Radio Maria hören. Unser heutiger Referent ist Passionistenprovinzial Pater Gregor Lenzen. Auch wenn es so scheint, als ob die Zeiten immer gleichgültiger und selbstverliebter werden, der Traum von der großen Liebe lässt sich einfach nicht unterkriegen. Er ist immer noch allgegenwärtig. Und ab und an wird dieser Traum, wie Sie es möchten, entweder entgegen oder mit dem Mainstream Wirklichkeit. Nun hat es da einen Fall gegeben, der ist schon eine ganze Weile her, aber sowas von spektakulär und sozusagen sowas von Wirklichkeit geworden, dass wir ihm heute eine Sendung widmen. Maria, Braut des Heiligen Geistes. Der Höchstfall dessen, was im christlichen Sinne die große Liebe sein kann. Mehr geht nun wirklich nicht. Allerdings, das Ganze ist ja keine flauschige Schnulze, sondern eben super Wirklichkeit, geradezu zentralmassiv im christlichen Glauben, richtig gravierend. Aber inwiefern denn? Ja, hat das Ganze überhaupt irgendwas mit uns, mit meinem Leben, meinem Glauben zu tun, wenn Maria Braut des Heiligen Geistes ist? Darüber wird uns Pater Gregor Lenzen, Passionist aus München-Pasing, Provinzial der, wie die Gemeinschaft ausformuliert heißt, Kongregation vom Leiden Jesu Christi, eben der Passionisten in Süddeutschland und Österreich, etwas nachdenken und in dieses ebenso tiefe und diskrete wie imposante und prunkvolle Geheimnis einführen. In München ist er uns zugeschaltet. Grüß Gott, Pater Gregor.
Grüß Gott, Herr Dornis.
Pater Gregor, viele Menschen haben sich bis heute ein wenig darüber beschwert, dass Maria viel zu sehr verehrt werde, als sei sie sowas Besonderes, an das man gar nicht mehr herankommt. Da hätten wir jetzt einfachen Gläubigen, wenn man es so sagen darf, einfach, wir kommen da nicht mehr heran. Und wenn Maria dann auch noch die Braut des Heiligen Geistes sei, na ja, dann seien wir hier so im irdischen Jammertal mehr oder weniger außen vor. Müssen wir eigentlich, wenn man es mal etwas spitz formulieren darf, müssen wir eigentlich in diesem Sinne auf Maria eifersüchtig sein?
Also ganz und gar nicht, denn Maria ist eine von uns. Das muss man einmal wahrnehmen. Maria ist Schwester der Menschen, sie ist eine aus den Menschen, von Gott genommen und erwählt, um uns Menschen zu zeigen, wofür wir eigentlich bestimmt sind, wozu wir berufen sind. Wir brauchen nicht eifersüchtig zu sein auf Maria, sondern sie ist vielmehr für uns das große Zeichen der Hoffnung, die Hoffnungsträgerin schlechthin, könnte man sagen. Und deswegen sollten wir froh sein, dass diese Liebesgeschichte mit einem so konkreten Menschen sich ereignet hat und eine solche Intensität gewonnen hat.
Und was es also bedeutet, wenn wir diese Hoffnungsträgerin Braut des Heiligen Geistes nennen, darüber werden Sie für uns heute ein wenig nachdenken. Sie werden uns dieses Wort oder diese Brautschaft Mariens näher bringen. Wir freuen uns darauf und sind gespannt, Ihnen zuhören zu dürfen.
Dankeschön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Maria, Braut des Heiligen Geistes, dies ist ein klassischer Titel für die Gottesmutter. Und im Hintergrund dieses Titels oder dieser Bezeichnung steht der Verkündigungsbericht des Evangelisten Lukas, wo es im Blick auf Maria heißt, das heißt, es war die Botschaft des Engels an sie, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Allerhöchsten wird dich überschatten. Durch diese Verheißung ist im Grunde das besondere Verhältnis zwischen Maria und der dritten göttlichen Person, dem Heiligen Geist, gekennzeichnet. Der Titel Braut des Heiligen Geistes findet sich schon in der Spätantike und vor allem dann im Mittelalter. In den Betrachtungen über das Leben Christi, die dem heiligen Bonaventura zugeschrieben wurden, liest man beispielsweise, dass Maria bei der Verkündigung vom Vater als Tochter, vom Sohn als Mutter und vom Heiligen Geist als Braut angenommen wurde. Aus dieser Umschreibung sehen wir schon, in welch besonderem Verhältnis Maria zum Geheimnis des dreifaltigen Gottes stand. Der heilige Franziskus verehrte die Jungfrau Maria zutiefst, weil sie so offen für den Heiligen Geist war und daher den Erlöser Jesus Christus zur Welt bringen konnte, in die Welt bringen konnte, ihm gleichsam das Tor in die Welt hinein öffnen konnte. Und bevor Franziskus die Leidenspsalmen betete, hat er oft folgende Antiphon gebetet, in der dann auch dieser Titel Mariens, um den es heute geht, vorkommt. Da heißt es: Heilige Jungfrau Maria, unter den Frauen in der Welt ist keine dir ähnlich geboren, Tochter und Magd des erhabensten höchsten Königs, des himmlischen Vaters, Mutter unseres heiligsten Herrn Jesus Christus, Braut des Heiligen Geistes. Bitte für uns mit dem heiligen Erzengel Michael und allen Mächten der Himmel und allen Heiligen bei deinem heiligsten geliebten Sohn, dem Herrn und Meister. Auch in der Kunstgeschichte hat diese Brautschaft Mariens ihre entsprechenden Früchte getragen. Ich denke hier zum Beispiel an den Hochaltar der Abteikirche der Benediktinerabtei Rohr in Bayern. Wenn man auf diese Altarkomposition schaut, erkennt man auf den ersten Blick, dass die Himmelfahrt Mariens gezeigt wird. Unten steht der offene Sarkophag, um den die Apostel versammelt sind. Im Zentrum des Altars schwebt Maria gen Himmel, wo sie Gott Vater und Christus erwarten, die bereits Krone und Zepter bereithalten. Etwas unterhalb erscheint die Taube des Heiligen Geistes, und erst bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass diese Taube einen Ring im Schnabel trägt. Er ist für die Hand Mariens bestimmt. Die ekstatische Gestik Mariens, ihre Armhaltung und die Fingerstellung ihrer Hand erklären sich daraus, dass sie eben im Begriff ist, sich diesen Ring an den Finger stecken zu lassen. Der Ring erschließt also erst den Sinn der gesamten Altarkomposition. Die Aufnahme Mariens wird hier als Vermählungszeremonie dargestellt. Maria wird also die Braut des Heiligen Geistes genannt. Wie ihr der Engel verheißen hat, empfing Maria im Heiligen Geist den Sohn Gottes in ihrem Schoß. Nach dem Tod und der Auferstehung ihres Sohnes blieb sie im Kreis der Jünger und betete mit den Aposteln um die Herabkunft des Heiligen Geistes. Und wenn wir an Pfingsten ganz besonders um die Gabe des Heiligen Geistes bitten, so tun wir dies immer auch zusammen mit Maria. Wir vertrauen uns ihrer Fürsprache an, dass der Heilige Geist, dem sie so innig verbunden war, auch uns mit seiner Kraft erfüllt, die uns dazu antreibt, das zu tun, was Gott von uns will.
Heilige Jungfrau Maria,
im Ave Maria grüßen wir die Gottesmutter Maria mit den Worten des Verkündigungsengels: Du bist voll der Gnade. Du bist voll der Gnade. Wir könnten auch sagen, du bist voll des Heiligen Geistes. voll göttlichen Lebens. Maria steht wirklich in einem einmaligen Verhältnis zum Heiligen Geist. Alles, was in ihr hervorgebracht wird, ist im Grunde Werk des Heiligen Geistes. Deshalb wird sie auch mit Recht Braut des Heiligen Geistes genannt, weil sie den Sohn Gottes durch die Kraft des Heiligen Geistes empfing. Wir können sagen, Maria lebte im Kraftfeld des Heiligen Geistes und das von Anbeginn ihrer irdischen Existenz an. Und wohin sie auch immer ging, trug sie den Geist in sich und mit sich. So können wir sie auch Ikone des Heiligen Geistes nennen, weil sie ähnlich wie der Heilige Geist Hingabe und Liebe in Person ist. Erinnern wir uns daran, der Heilige Geist ist ja Gabe und Geber zugleich. Die Gabe des Heiligen Geistes ist Gott selbst, ist seine Liebe, seine Gnade. Wenn der Heilige Geist in unsere Herzen sich ergießt, dann empfangen wir die Liebe Gottes und zugleich das Lieben Gottes, die Fähigkeit zu lieben, die Fähigkeit, sich hinzugeben, wie Jesus sich hingegeben hat. In seiner Nachfolge sollen auch wir aus unserem Leben eine Gabe, ein Geschenk machen für andere. Das können wir aber nur aus dem Heiligen Geist heraus, wenn wir die Gabe des Heiligen Geistes zuvor empfangen haben. Nur so kann aus unserem Leben eine Gabe werden, nur so sind wir fähig, uns selbst zu geben, uns hinzugeben an Gott und an die Menschen. Das haben wir nicht aus uns selbst. Dazu ist unsere Natur zu sehr verletzt durch die Sünde und wir sind daher von Natur aus eingefleischte Egoisten, so könnte man sagen. Das gilt für jeden Menschen, aber das hat für Maria nicht gegolten, denn sie war von Anbeginn schon im Blick auf ihre künftige Rolle im Erlösungsplan Gottes vor jeder Sünde bewahrt geblieben und war von Anfang an ein Gefäß des Heiligen Geistes. Und so nennt sie das Zweite Vatikanische Konzil mit Recht das Heiligtum des Heiligen Geistes. Vertiefen wir uns nun in einige Passagen der Konzilsdokumente und hier vor allen Dingen finden wir entscheidende Aussagen in der dogmatischen Konstitution über die Kirche Lumen Gentium im Kapitel 8, das über die selige jungfräuliche Gottesmutter Maria im Geheimnis Christi und der Kirche handelt. Und hier steht eben der entscheidende Satz: Im Hinblick auf die Verdienste ihres Sohnes auf erhabenere Weise erlöst und mit ihm in enger und unauflöslicher Verbindung geeint, ist sie mit dieser höchsten Aufgabe und Würde beschenkt, die Mutter des Sohnes Gottes und daher die bevorzugt geliebte Tochter des Vaters und das Heiligtum des Heiligen Geistes zu sein. Das ist dieses wunderbare Bild, das uns hier vor Augen gestellt wird durch die Konzilsväter: Maria als das Heiligtum des Heiligen Geistes. Das heißt, sie ist von Anfang an vom Heiligen Geist gebildet worden und dies zeigt sich bereits in ihrer unbefleckten Empfängnis, eben in der Tatsache, dass sie im Blick auf ihre besondere Sendung im Erlösungswerk Gottes von Anbeginn ihrer irdischen Existenz vor der Erbschuld bewahrt geblieben ist. Und so schreibt dann auch das Konzil: Der Vater der Erbarmungen wollte aber, dass vor der Menschwerdung Christi die vorherbestimmte Mutter ihr empfangendes Ja sagte, damit auf diese Weise, so wie eine Frau zum Tode beigetragen hat, auch eine Frau zum Leben beitrüge. Das gilt in erhabenster Weise von der Mutter Jesu, die das Leben selbst, das alles erneuert, der Welt geboren hat und von Gott mit den einer solchen Aufgabe entsprechenden Gaben beschenkt worden ist. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es bei den heiligen Vätern gebräuchlich wurde, die Gottesmutter ganz heilig und von jeder Sündenmakel frei zu nennen, gewissermaßen vom Heiligen Geist gebildet und zu einer neuen Kreatur gemacht. Vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis an im Glanz einer einzigartigen Heiligkeit wird die Jungfrau von Nazareth vom Engel bei der Botschaft auf Gottes Geheiß als voll der Gnade gegrüßt. Und sie antwortet dem Boten des Himmels: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. So ist die Adamstochter Maria, dem Wort Gottes zustimmend, Mutter Jesu geworden. Sie umfing den Heilswillen Gottes mit ganzem Herzen und von Sünde unbehindert und gab sich als Magd des Herrn ganz der Person und dem Werk ihres Sohnes hin und diente so unter ihm und mit ihm in der Gnade des allmächtigen Gottes, dem Geheimnis der Erlösung. Soweit die Ausführungen des Zweiten Vatikanums. Auch im Katechismus der katholischen Kirche finden wir entscheidende Sätze über dieses Gestaltetwerden Mariens durch den Heiligen Geist. Da heißt es zum Beispiel: Da Maria zur Mutter des Erlösers ausersehen war, ist sie von Gott mit den einer solchen Aufgabe entsprechenden Gaben beschenkt worden. Bei der Verkündigung grüßt sie der Engel als voll der Gnade, um zur Ankündigung ihrer Berufung ihre freie Glaubenszustimmung geben zu können, musste sie ganz von der Gnade Gottes getragen sein. Im Lauf der Jahrhunderte wurde sich die Kirche bewusst, dass Maria von Gott mit Gnade erfüllt schon bei ihrer Empfängnis erlöst worden ist. Das bekennt das Dogma von der unbefleckten Empfängnis, das 1854 von Papst Pius IX. Verkündigt wurde, dass die seligste Jungfrau Maria im ersten Augenblick ihrer Empfängnis durch die einzigartige Gnade und Bevorzugung des allmächtigen Gottes im Hinblick auf die Verdienste Christi Jesu, des Erlösers des Menschengeschlechtes, von jeglichem Makel der Urschuld unversehrt bewahrt wurde. Das ist der Glaube der Kirche, unser Glaube, dass sie vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis an im Glanz einer einzigartigen Heiligkeit erstrahlt, kommt Maria nur Christi wegen zu. Sie wurde im Hinblick auf die Verdienste ihres Sohnes auf erhabenere Weise erlöst, heißt es in Lumen Gentium. Mehr als jede andere erschaffene Person hat der Vater sie mit allem Segen seines Geistes gesegnet, durch die Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Er hat sie erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit sie in Liebe heilig und untadelig vor ihm lebe, wie es im Epheserbrief heißt. Die ostkirchlichen Väter nennen die Gottesmutter deshalb die Panhagia, die ganz Heilige. Sie preisen sie als von jeder Sündenmakel frei, gewissermaßen vom Heiligen Geist gebildet und zu einer neuen Kreatur gemacht, durch die Gnade Gottes ist Maria während ihres ganzen Lebens auch frei von jeder persönlichen Sünde geblieben. Nun möchte ich noch auf einen weiteren Aspekt in der Beziehung Mariens zum Heiligen Geist eingehen, und das ist ihr besonderer Glaubensgehorsam. Auch hier finden wir im Katechismus der Kirche entscheidende Sätze. Da heißt es: Auf die Ankündigung, dass sie durch die Kraft des Heiligen Geistes den Sohn des Höchsten gebären werde, ohne einen Mann zu erkennen, antwortete Maria im Gehorsam des Glaubens, in der Gewissheit, dass für Gott nichts unmöglich ist. Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Indem Maria dem Worte Gottes ihre Zustimmung gab, wurde sie zur Mutter Jesu. Sie machte sich aus ganzem, ungeteiltem Herzen, ohne dass eine Sünde sie davon abgehalten hätte, den göttlichen Heilswillen zu eigen, und gab sich ganz der Person und dem Werk ihres Sohnes hin, um mit der Gnade Gottes in Abhängigkeit vom Sohn und in Verbundenheit mit ihm dem Erlösungsgeheimnis zu dienen. Ihre Base Elisabeth hat sie von daher zu Recht selig gepriesen, indem sie sagte: Selig ist die, die geglaubt hat. Doch dieser Glaubensgehorsam Mariens war nur im Heiligen Geist und aus dem Heiligen Geist heraus möglich. Das Ja, mit dem Maria sich zu Gott bekennt und seinen Willen annimmt, nicht nur im Augenblick der Verkündigung durch den Engel, sondern auch später durch ihr ganzes Leben hindurch, ist nicht nur menschlichen, sondern eben auch göttlichen Ursprungs, denn in der Tiefe ihrer Seele entspringt dieses Ja dem Wirken des Heiligen Geistes. Im Grunde ist es der Geist Gottes, der hier das Ja spricht. Der Heilige Geist, den ihr der Engel verheißen hat, sollte nicht nur bewirken, dass sie Christus in ihrem Leib empfing, sondern auch, dass sie ihn Kraft ihres Glaubens in ihrem Herzen empfing. Und das ist gerade für uns Menschen ein ganz wesentlicher Aspekt im Leben Mariens, diese Bereitschaft und Offenheit des Herzens für Gott, damit das Wort darin Fleisch werden kann. Durch den Heiligen Geist erweckt Gott im Herzen seines Geschöpfes die Liebe, und diese Liebe veranlasst dann das Geschöpf, den Willen seines Schöpfers zu tun. Dafür ist Maria das schönste Beispiel. Selig die Frau, deren Leib dich getragen und deren Brust dich genährt hat, so ruft eine Frau im Lukas-Evangelium aus. Für diese Frau bestand die Seligkeit darin, dass Maria Jesus in ihrem Schoße, also in ihrem Leibe, getragen hat. Für Jesus hingegen besteht die Seligkeit darin, ihn im Herzen zu tragen. Und so antwortet er auf den Ausruf dieser Frau im Evangelium: Selig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Hier werden wir auf eine ganz entscheidende Ebene unseres Glaubenslebens verwiesen, auf die Erfüllung des Willens Gottes für unser Leben. Und diese Erkenntnis des Willens Gottes und die Erfüllung dieses Willens kommt nur aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und das hat uns Maria vorgelebt. Die wahre Größe der Gottesmutter bestand im Grunde darin, dass sie die Worte Gottes in ihrem Herzen bewahrte, wie es im Evangelium immer wieder heißt, dass sie diese Worte aufnahm, dass diese Worte in ihr reifen und wachsen konnten und Frucht bringen konnten und sie so immer tiefer in den Willen Gottes für ihr Leben hineinwachsen konnte. Auch bei Maria ist der Glaube die Grundlage von allem. Auch Maria hat in ihrem Glauben eine Entwicklung durchgemacht. Vieles von Anfang an, von der Verkündigung, aber auch bei späteren Situationen, war ihr rätselhaft und ihr zunächst nicht einsichtig. So hat sie auch ganz menschlich, verständlich gefragt, bei der Verkündigung beispielsweise, wie soll das geschehen? Sie hat ihren Verstand nicht ausgeschaltet. Aber sie hat sich vertrauensvoll dem Worte Gottes hingegeben und ergeben und sich führen lassen durch den Heiligen Geist. Und so ist sie im Glauben gewachsen und gereift. Sie ist im Glauben vorangeschritten auf dem Pilgerweg des Glaubens und hat uns darin ein großes Beispiel zur Nachahmung hinterlassen. Das Ja der Gottesmutter bei der Verkündigung des Herrn ist im Grunde das Ja ihres ganzen Lebens, das sie durchgehalten hat bis unter das Kreuz. Die Jungfrau ist ihr Leben lang offen für den Geist Gottes gewesen und hat sich von ihm führen lassen. So kann man sagen, ist die jungfräuliche Gottesmutter die ganz vom Heiligen Geist bestimmte Frau. Sie ist, wie es in der lauretanischen Litanei heißt, der Kelch des Geistes, das auserwählte Werkzeug des Heiligen Geistes. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären. Diese Verheißung, die Gott schon durch den Propheten Jesaja gegeben hatte, sehen wir in der Jungfrau Maria erfüllt. Ohne einen Mann zu erkennen, wie es in der tiefgründig schönen Sprache der Bibel heißt, bringt sie einen Sohn zur Welt. Was hat das zu bedeuten? Handelt es sich hier nur, wie viele meinen, um ein frommes Märchen, um den alten Mythos der Jungfrauengeburt, den wir schließlich auch in anderen Religionen finden? Die Jungfräulichkeit hat es in unserer übersexualisierten Zeit schwer, angenommen und verstanden zu werden. Zu sehr argwöhnt man hinter all dem eine Verteufelung des Leibes und der menschlichen Geschlechtlichkeit. Doch geht diese ganze Ablehnung am Wesentlichen vorbei. Denn das Jungfrausein Mariens darf man nicht nur auf der rein biologischen Ebene festmachen. Bei ihr bildeten Leib und Geist eine tiefe Einheit. Um dem Sohn Gottes Eintritt in diese Welt zu verschaffen, bedurfte es vor allem eines jungfräulichen Geistes, einer radikalen Jungfräulichkeit des Herzens, in dem keine Zwiespältigkeit herrschte. Wir haben schon gesagt, dass Maria durch den Geist das Wort auch in ihrem Herzen empfangen hat und das Wort auch in ihrem Herzen Fleisch wurde. Nur in einem ganzheitlich jungfräulichen Menschen konnte der Heilige Geist wirken, in einem ungeteilten, von der Sünde unbefleckten Herzen konnte Gott sein Werk vollbringen, das über jedes menschliche Verständnis und Vermögen hinausging. Das göttliche Leben kommt eben nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott, wie es im Prolog des Johannesevangeliums heißt. Allein Gott ergreift bei der Mitteilung seines Lebens die Initiative. Und so diente die leibliche Jungfräulichkeit Mariens letztlich als Verweis auf eine geistige Wirklichkeit, auf ihre rückhaltlose Bereitschaft und Offenheit, Gott die alleinige Initiative im Leben zu überlassen und seinen Willen ganz zu tun. Wir können sagen, dass das göttliche Leben grundsätzlich jungfräulich empfangen wird, denn es wird dem Menschen gänzlich durch den Heiligen Geist geschenkt. Der Sohn Gottes konnte natürlich nur Gott zum Vater haben. Und wenn wir das weiterdenken, dann kann auch der Sohn Gottes in uns, der Christus in uns, der in uns wachsen soll, auch nur Gott zum Vater haben, auch nur durch den Geist Gottes in uns gezeugt werden. Maria, die Jungfrau, erinnert uns alle daran, dass wir alle, gleich in welchem Stand wir nun leben, vom Geist her jungfräuliche Menschen sein sollen, denn der, der in uns Gestalt annehmen will, ist vom Heiligen Geist. Also die Brautschaft Mariens gegenüber dem Heiligen Geist ist etwas Exemplarisches, das uns alle daran erinnert, dass wir in einer großen Offenheit und Bereitschaft den Geist Gottes in uns wirken lassen sollen. Widmen wir uns noch etwas diesem Gedanken der Jungfräulichkeit Mariens, so wie es der Katechismus der katholischen Kirche uns nahebringen will. Dort heißt es: Schon in den ersten Formulierungen des Glaubens hat die Kirche bekannt, dass Jesus einzig durch die Kraft des Heiligen Geistes im Schoß der Jungfrau Maria empfangen wurde. Auch der leibliche Aspekt dieses Geschehens wurde mit ausgesagt. Sie hat Jesus ohne Samen aus Heiligem Geist empfangen. Die Väter sehen in der jungfräulichen Empfängnis das Zeichen dafür, dass wirklich der Sohn Gottes in eine uns gleiche menschliche Natur kam. Die Berichte in den Evangelien fassen die jungfräuliche Empfängnis als ein Werk Gottes auf, das über jedes menschliche Verständnis und Vermögen hinausgeht. Der Engel sagt zu Josef von Maria, seiner Braut: Das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Und die Kirche erblickt darin die Erfüllung der Verheißung, die Gott durch den Propheten Jesaja gegeben hatte. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären. Man war manchmal verunsichert, weil das Markus-Evangelium und die Briefe des Neuen Testamentes nichts von der jungfräulichen Empfängnis Mariens sagen. Man hat auch gefragt, ob es sich hier nicht um Legenden oder um theologische Konstrukte handelt, die nicht Anspruch auf Geschichtlichkeit erheben. Darauf ist zu antworten: Der Glaube an die jungfräuliche Empfängnis ist bei Nichtchristen, Juden wie Heiden, auf lebhaften Widerspruch, Gespött und Unverständnis gestoßen. Er war also nicht durch die heidnische Mythologie oder irgendeine Angleichung an zeitgenössische Ideen motiviert. Der Sinn dieses Geschehens ist nur für den Glauben erfassbar. Im Zusammenhang mit der Gesamtheit der Offenbarung kann der Blick des Glaubens die geheimnisvollen Gründe dafür entdecken, warum Gott in seinem Heilsplan gewollt hat, dass sein Sohn von einer Jungfrau geboren werde. Diese Gründe betreffen sowohl die Person und die Erlösungssendung Christi als auch die Annahme dieser Sendung durch Maria für alle Menschen. Die Jungfräulichkeit Mariens zeigt, dass Gott bei der Menschwerdung die absolute Initiative hat. Jesus hat nur Gott zum Vater. Jesus ist im Schoß der Jungfrau Maria deshalb durch den Heiligen Geist empfangen, weil er der neue Adam ist, der die neue Schöpfung eröffnet. Der erste Mensch stammt von der Erde und ist Erde. Der zweite Mensch stammt vom Himmel, so heißt es im 1. Korintherbrief. Die menschliche Natur Christi ist von seiner Empfängnis an vom Heiligen Geist erfüllt, denn Gott gibt den Geist unbegrenzt. Jesus, der neue Adam, leitet durch seine jungfräuliche Empfängnis die neue Geburt ein, die im Heiligen Geist durch den Glauben Menschen zu Kindern Gottes macht. Wie soll das geschehen? Diese Frage Mariens. Die Teilhabe am göttlichen Leben kommt nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott. Dieses Leben wird jungfräulich empfangen, denn es wird dem Menschen gänzlich durch den Geist geschenkt. Der bräutliche Charakter der Berufung des Menschen zu Gott ist in der jungfräulichen Mutterschaft Mariens vollkommen verwirklicht. Und nun noch ein Gedanke zu Maria als Mutter und Urbild der Kirche. In der Apostelgeschichte im 1. Kapitel, Vers 14, lesen wir: Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Wir sehen also Maria im Abendmahlsaal mit den Aposteln im Gebet um den Heiligen Geist vereint. Das wird das Anliegen Mariens bis zum Ende der Zeiten bleiben, der Kirche diesen Heiligen Geist zu erbitten. Maria war die Wegbereiterin der Geistsendung im Abendmahlsaal und sie bereitet auch den Weg für ein neues Pfingsten in unserer Zeit. Ein Wort des großen Marienverehrers Grignion de Montfort verweist uns auf diesen wichtigen Aspekt. Er schreibt: Wenn Maria in einer Seele Wurzel geschlagen hat, wirkt sie Wunder der Gnade, wie nur sie es vermag. Denn sie allein ist die fruchtbare Jungfrau, die niemals ihresgleichen an Reinheit und Fruchtbarkeit gehabt hat, noch jemals haben wird. Maria hat im Verein mit dem Heiligen Geiste das Größte hervorgebracht, was es je gegeben hat und geben wird, nämlich den Gottmenschen. Daher wird sie auch die größten Dinge hervorbringen, wenn die letzten Zeiten kommen werden. Die Bildung und Erziehung der großen Heiligen, welche gegen das Ende der Welt auftreten werden, ist ihr vorbehalten. Denn nur diese einzig wunderbare Jungfrau kann im Verein mit dem Heiligen Geist diese einzigartigen und außerordentlichen Geschöpfe hervorbringen. Wenn der Heilige Geist seine Braut in einer Seele gefunden hat, so fliegt er gleichsam zu ihr, versenkt sich in diese Seele und teilt ihr seine Gnade reichlich, und zwar in dem Maße mit, als sie seiner Braut Raum gewährt. Ja, eine der Hauptursachen, warum der Heilige Geist gegenwärtig keine auffallenden Wunder in den Seelen wirkt, liegt darin, weil er dieselben nicht innig genug vereinigt findet mit seiner getreuen und unzertrennlichen Braut. Soweit Grignion. Die Kirche muss dieses Wort beherzigen. Die Gläubigen in der Kirche sollen dieses Wort beherzigen und die Braut des Heiligen Geistes ganz bewusst in ihr Herz und in ihre Seele hineinnehmen, damit der Heilige Geist diese Herzen, diese Seelen sucht und damit er in den Herzen der Menschen, wie er das in Maria getan hat, das Wort Gottes Fleisch werden lässt und das Werk Gottes geschehen lässt. Maria ist uns allen den Weg liebender Hingabe an Gott, der der Weg der Heiligkeit ist, vorausgegangen. Sie ist die Braut ohne Flecken und Falten, die die Hingabe des Bräutigams auf vollkommene Weise erwiderte. Von daher ist die marianische Dimension eine wesentliche Dimension der Kirche. An Maria können wir als Kirche ablesen, was die Kirche in ihrem Mysterium ist und was sie am Ende ihrer Wanderung durch die Zeiten einmal sein wird.
Maria, Braut des Heiligen Geistes, in der heutigen Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol hörten wir Pater Gregor Lenzen, Provinzial der Passionisten in Süddeutschland und Österreich. Danke, Pater Gregor, für diesen Vortrag. Am Ende Ihrer Ausführungen haben Sie ein wirklich atemberaubendes Wort des Heiligen Grignon zitiert. Wenn der Heilige Geist seine Braut in einer Seele gefunden hat, so fliegt er gleichsam zu ihr hinab, versenkt sich in diese Seele und teilt ihr seine Gnade reichlich, und zwar in dem Maße mit, als sie, also diese Seele, seiner Braut Raum gewährt. Da stoßen wir auf einen wirklich ganz ernsten Gedanken, der darin sich ausdrückt, dass es eben bei Maria nicht, wie gern mal immer behauptet wird, so um eine Art Zierat handelt, etwas, was irgendwie zu unserem Glauben hinzukommen müsste, was aber eigentlich, was man auch weglassen kann, sondern sie ist wirklich diejenige, die, um dieses Wort auch vom Pater Kente nicht zu gebrauchen, sie ist diejenige, die nicht das Zentrum des Glaubens ist, aber mitten im Zentrum steht. Und es ist also nicht, wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel Maria führt uns zu Christus, dann heißt das nicht, dass sie da irgendwo auf dem Weg, auf dem wir uns befinden, mal dasteht und sagt, ja, da geht's lang, sondern sie ist da immer ganz mit drin. Man kann nicht nur sagen, wer bei Maria ist, ist bei Christus, ist bei Gott, sondern man muss auch immer dazu sagen, das heißt dann auch in Konsequenz, bei Gott ist immer auch Maria ganz da.
Ganz genau. Also es geht natürlich in keinster Weise darum, die Einzigartigkeit Christi zu verdunkeln, die Mittlerschaft Christi irgendwie zu relativieren, das ist völlig klar. Aber es ist auch klar, dass Maria im Zentrum, wie Sie das gesagt haben, steht, dass sie irgendwo auch immer wieder die Pforte, die Tür ist, in das Geheimnis des dreifaltigen Gottes hinein. Und dass sie uns dahin führt und uns zu Jesus einfach führt. Alle Vorzüge, die ich auch im Vortrag aufgezeigt und genannt habe, kommen ihr ja nur in dieser Beziehung zum Erlöser zu.
So wie Sie es gesagt haben, Maria, zum Beispiel mit diesem Vorzug der Jungfräulichkeit, erinnert uns daran, dass wir eben alle, egal in welchem Stand, dass wir alle jungfräuliche Menschen in dem Sinne sein sollen, dass der, der in uns Gestalt annehmen will, ja vom Heiligen Geist ist und wir es deshalb in dieser Form auch sein sollen.
Ganz genau.
Damit uns das in unserem Leben, in unserem Glauben gelingt, möchten wir Sie zum Abschluss der Sendung um Ihren priesterlichen Segen bitten. Zuvor, liebe Hörerinnen und Hörer, an Sie noch der Hinweis, es wird eine CD von dieser Sendung geben und in Kürze finden Sie auch auf horeb.org das Ganze im Podcast-Angebot. Und wenn Sie sich für die Passionisten interessieren, es gibt eine sehr schöne Homepage www.passionisten.de, viele Angebote, auch Audios und Videos zum Downloaden finden Sie da www.passionisten.de. Pater Gregor, dürfen wir Sie zum Abschluss der Sendung um Ihren Segen bitten?
Gerne. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.